Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Haben Sie manchmal Probleme? Kennen Sie eine Person, die keine Probleme hat? Und dann fragt man sich manchmal ja, wieso ich? Gibt es irgendetwas in meinem Leben, was ich falsch mache? Gibt es ein Problem, das ich vielleicht nicht richtig anpacke? Nun, das sind Fragen, die sich hin und wieder auch David gestellt hat. Aber er brauchte eine sehr lange Zeit, um das wirkliche Problem in seinem Leben erkennen zu können. Und es ist vielfach so, dass wir uns auf gewisse spezifische, man könnte sagen kleinere Probleme konzentrieren und dabei aber das gesamte Bild gar nicht sehen. Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch, man sieht vor lauter Wald die Bäume nicht, aber ich möchte das ein wenig umkehren heute und so sagen. Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht. Man sieht einzelne Bäume, man sieht einzelne Probleme, aber man sieht nicht den gesamten Wald, man sieht nicht das gesamte Bild. Das war bei den Pharisäern auch nicht anders. Die Pharisäer, die haben sich auf gewisse kleine Punkte konzentriert, dass man auch genau 10% von dem abgibt am 10. und von dem 10. ja nicht zu viel, ja nicht zu wenig. Aber Christus sagte, das Wichtige im Gesetz, das habt ihr übersehen, nämlich Barmherzigkeit und Liebe und Glaube. Es gibt da sehr viele Beispiele, die ich nennen könnte oder mit Ihnen behandeln könnte. Und ich möchte natürlich sehr vorsichtig sein, weil ich niemanden individuell ansprechen will. Aber ich will ganz allgemein ein paar Dinge zum Ausdruck bringen. In Deutschland, zumindest in Deutschland, sicherlich auch in anderen Ländern, hat sich ja schon seit Jahren die Unsitte eingeschlichen, dass man zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein. Ich habe eine Predigt gegeben über die Ehe ohne Trauschein. Und das wird so mehr oder weniger von vielen akzeptiert. Und man sieht nicht, dass dies ein gewaltiges Problem ist. Es ist dies Sünde. Und man versucht dann irgendwie auf, was weiß ich, für welche Weise dies zu rechtfertigen. Aber man konzentriert sich zur gleichen Zeit auf kleine gewisse Dinge, wie zum Beispiel, soll ich jetzt Geburtstag feiern, den Geburtstag halten, den Geburtstag überhaupt anerkennen von anderen? Oder kein Fernsehen. Also Fernsehen kommt bei mir nicht in das Haus hinein. Aber zur gleichen Zeit lebt man weiterhin in Sünde, weil man zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein. Sehen Sie, das ist das, worauf es mir jetzt heute ankommt. Man darf nicht auf gewisse kleinere Probleme abstellen und dabei das Gesamtbild verlieren. Jemand, der auch in dieser Situation war, möglicherweise noch ist, dem ich also auch gesagt hatte, dass er nicht weiterhin leben kann in Unzucht, denn das ist Unzucht in Gottes Augen, der schrieb mir dann, ja, ich habe also eine Predigt gesehen von jemandem aus ihrer Gemeinschaft und die war voller Heuchelei und von daher will ich von denen jetzt nichts mehr wissen. Nun, das war mit Sicherheit nicht der Fall. Es gab da keine Predigt, die voller Heuchelei war, aber es war hier wieder eine Idee, wie man das rechtfertigen konnte, was man tat. Man sah wiederum zwar vielleicht einzelne Bäume, aber nicht den Wald. Bei David war das gar nicht anders. David hatte immer ein Herz, das Gott wohlgefällig sein wollte. Aber er sah wiederum den Wald nicht, er sah einzelne Bäume. Er schaute sich zum Beispiel gewisse Situationen an, wo es um Kämpfe ging und fragte dann auch Gott, ob er diesen spezifischen Kampf durchführen sollte. Aber er fragte nie, zumindest nicht zu Beginn seines Lebens, seiner Karriere, ist es falsch, Krieg zu führen? Der Wald war das Verbot des Kriegführens. Das war bei ihm in keinster Weise erkennbar. Es war wie ein Schild, das zu Eingang des Waldes stand, wo drauf stand, du sollst nicht töten. Aber dieses Schild, das war dann mit menschlichen Traditionen verdeckt worden, sodass man ganz allgemein die Auffassung vertrat, ja, aber töten im Krieg, das ist okay. Es kam gar nicht so der Gedanke hoch, im Moment, das ist auch verkehrt. Diese Idee, die entwickelte sich gar nicht. Und ich muss auch etwas weiteres noch sagen zu den Zuschauerzahlen. Ich schaue mir natürlich immer wieder an, wie viele so unsere Sendungen, unsere Predigten sich anschauen. Und wenn ich so Sendungen bringe über Prophezeiung, dann kann das so in die hohen Tausende von Zuschauerzahlen gehen. Zigtausende. Und dann Predigten wie diese über David, die sind relativ ungern gesehen oder man sieht nicht unbedingt allzu viele, die sich das anschauen wollen. Weil möglicherweise sind das jetzt Themen, die man gar nicht irgendwo erkennen möchte. Es ist wie mit dem Esel. Den Esel kann man zur Tränke bringen oder man kann sogar das Wasser zum Esel bringen, aber man kann nicht den Esel zwingen, dann auch zu trinken. Wir bieten Ihnen diese Predigten an und diejenigen von Ihnen, die sie sich anhören, die haben auch schon geschrieben, viele von Ihnen, und haben sich bedankt über diese, wie sie meinen, einzigartige Sichtweise von etwas, was sie sich vorher noch nie überlegt haben. Aber viele hören sich das erst gar nicht an, so wie es scheint, weil sie meinen, sie wüssten bereits schon alles und bräuchten ja solche Predigten über David und Missverständnisse von David keineswegs sich anzuhören. Das bringt denen ja nichts und sie verstehe nicht, wie viel das ihnen bringen würde, wenn sie eine offene Gesinnung hätten für das, was die Bibel wirklich lehrt. Wir hatten in den letzten Predigten gesehen, dass David zweimal den König Saul beschützt hat. Er hätte ihn töten können, hat sich geweigert, es zu tun. Wir haben auch gesehen, dass er aufgrund des Eingreifens von Abigail sich nicht an Nabal, diesem toren Nabal, dem Ehemann von Abigail und Abigail, vergriffen hat. Aber was David nicht verstand, war, dass es gegen Gottes Gebot ist, Krieg zu führen. Und jetzt nehmen wir die Erzählung wieder auf, und zwar in 1. Samuel Kapitel 27 und angefangen in Vers 1. 1. Samuel 27 und Vers 1. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Auch das ist interessant, obwohl der Saul jetzt gesagt hatte, er würde ihn nicht mehr weiter verfolgen, hatte David nach wie vor Zweifel. Nun, zweimal hatte Gott eingegriffen und David hätte sich eigentlich jetzt sagen können, okay, also jetzt hat Saul insoweit vielleicht doch eine Gesinnungsänderung erfahren. Aber wie auch immer, er hatte nach wie vor Angst vor Saul und er schreibt, und es schreibt jetzt hier weiter, wie er jetzt gesagt hat, es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Eine große Problematik würde sich jetzt ergeben dadurch. Und dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels und ich werde seinen Händen entrinnen. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn Maochs, dem König von Gad. Und das war derjenige, bei dem er vorher schon bereits Zuflucht gesucht hatte und musste sich dann als ein Wahnsinniger verstellen, um nicht in Bedrängnis zu gelangen. Das hatten wir ja in 1. Samuel 21, die Verse 11 bis 16 gesehen. Aber jetzt geht er wieder zu ihm hin. Vers 3. Und David blieb bei Achish in Gad mit seinen Männern, an jeder mit seinem Hause, David auch mit seinen beiden Frauen, Ahionoam, der Jezreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Nun, Nabal war ja gestorben. Und David hatte sich dann jetzt Abigail als eine zweite Frau genommen. Aber warum wird hier nach wie vor von Nabals Frau gesprochen? Denn Nabal, der war ja nun tot. Nun, vielleicht um noch einmal deutlich zu machen, dass es ursprünglich die Frau von Nabal gewesen war. Vielleicht aber auch noch aus einem weiteren Grunde. Wenn Sie sich diese Erzählung noch einmal durchlesen mit Nabal und Abigail, scheint es so zu sein, dass als der Nabal dann starb, von Gott geschlagen wurde und starb, dann der David sofort die Abigail zur Frau nahm und die Abigail auch sofort zu ihm kam. Noch nicht einmal wurde scheinbar hier eine Totenklage, die sonst üblich war, durchgeführt. Es könnte ein gewisser Hinweis darauf sein, dass doch David ein wenig zu vorstell hier gehandelt hat. Und natürlich war es ohnehin verkehrt, mehr als eine Frau zu haben. Auf diese Situation werden wir noch eingehen. Vers 4. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gad geflohen sei, da suchte er ihn nicht mehr. Und David aber sprach zu Achish, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so mag man mir einen Wohnort geben in einer der Städte auf dem Lande, dass ich darin wohne, warum soll dein Knecht in der Königsstadt bei dir wohnen? Und er gab ihm Achish an diesem Tage Ziklag. Daher gehört Ziklag den Königen von Juda bis auf diesen Tag. Die Zeit aber, die David im Philisterlande wohnte, war ein Jahr und 4 Monate. Der war jetzt also hier im Philisterland für diese Zeit. Und schauen wir uns einmal kurz jetzt an, wer den David begleitete, wer alles zu David stieß. Was waren das für Leute? Was waren das für Leute? Zunächst einmal behalten Sie Ihren Finger hier in 1. Samuel, aber kehren wir mal zur 1. Chronik zurück oder gehen wir dahin mal, denn wir sind ja noch gar nicht dort gewesen. Aber 1. Chronik 12, angefangen Vers 1. 1. Chronik 12, Vers 1. Dies sind die Männer, die zu David nach Ziklag kamen, als er sich vor Saul, dem Sohn des Kisch, fernhalten musste. Und sie gehörten auch zu den Helden, den Helfern im Kampf, mit Bogen gerüstet, geschickt mit beiden Händen, Steine zu schleudern und Pfeile zu schießen. Also es waren nun ganz klar und deutlich Kriegsleute. Aber vorher waren auch schon Leute zu ihm gekommen. Schauen wir uns im gleichen Kapitel, 1. Chronik 12 und Vers 9 an. Von den Gaditern gingen über zu David nach der Bergfeste in der Wüste starke Helden und Kriegsleute, die Schild und Spieß führten, und ihr Angesicht war wie das der Löwen, und sie waren schnell wie Rehe auf den Bergen. Und dann werden die jetzt hier aufgeschrieben. Und dann weiter in Vers 17, wo es heißt, es kamen aber auch Männer von Benjamin und Juda zu David in die Bergfeste. Und David aber ging heraus zu ihnen und sprach zu ihnen, kommt ihr im Frieden zu mir, um mir zu helfen? So soll mein Herz mit euch sein. Kommt ihr aber mit List und um gegen mich zu sein, da doch kein Frevel an mir ist, besser keine Gewalt. Er hatte sich nicht an Saul vergangen, das ist richtig. Aber Gewalt war schon in seinen Händen, da er nun Krieg geführt hat. Aber er sagt, da doch kein Frevel oder keine Gewalt an mir ist, so sehe der Gott unserer Väter drein und strafe es. Aber der Geist ergriff Amasai, den ersten der 30, und er sprach, dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du Sohn Isais. Friede, Friede sei mit dir, Friede sei mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Und dann nahm David sie an und setzte sie zu Hauptleuten über die Streifschar. Vers 20, und von Manasse gingen einige zu David über, als er mit den Philistern auszog gegen Saul zum Kampf. Darauf werden wir gleich noch eingehen. Also hier sehen wir die Leute, die also mit David waren. Das waren alles so Kriegsleute. In 1. Samuel 30 und Vers 22 wird noch mehr gesagt über die Leute, zumindest einige von denen, die bei ihm waren. Da heißt es nämlich in der Sprache böse und heillose Leute unter den Männern, die mit David gezogen waren. Und dann haben die da gewisse Vorstellungen. Also böse und heillose Leute waren auch unter dem, waren auch solche, die David begleiteten, die David beeinflussten. Und eine Warnung wird ausgesprochen in 1. Korinther Kapitel 15. Man soll sich sehr sorgfältig seine Freunde aussuchen, seine Kollegen aussuchen, jemand, der einen beeinflussen kann. Denn dieser Einfluss von diesen Leuten war sicherlich nicht positiv für David. 1. Korinther 15 und Vers 33, wo wir lesen, lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das kann man auch auf heute anwenden. Was für einen Umgang haben Sie? Sagen wir einmal, Sie wollen vom Rauchen los oder von illegalen Drogen los, die Sie vielleicht zu sich nehmen. Haben Sie nach wie vor Umgang mit solchen, die dann laufend herumqualmen in Ihrer Gegenwart und die laufend illegale Drogen zu sich nehmen, vielleicht Sie dazu verführen wollen, das auch zu tun? Oder wie sieht es damit aus, wenn Sie in der Tat in Unzucht leben oder Unzucht begehen? Haben Sie engen Kontakt mit anderen, die Unzucht begehen oder die in Unzucht leben, sodass man sich gegenseitig dann bestärken kann in der Sünde? Wenn Sie zu solchen gehören oder gehört haben, die möglicherweise alternative sexuelle Vorstellungen haben, sind Sie nach wie vor im engen Kontakt mit solchen, die das noch nach wie vor so betreiben, obwohl Sie davon sich abwenden wollen, abgewendet haben und so weiter und so fort. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, verdirbt gute Gewohnheiten, verdirbt gute Vorsätze. Kehren wir nun zurück zu 1. Samuel, Kapitel 27 und Vers 8. David zog hinauf mit seinen Männern und fiel ins Land der Geschuriter und Girsiter und Amalekiter ein. Denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis hin nach Schur und Ägyptenland. Und so oft David in das Land einfiel, ließ er weder Frau noch Mann leben, und nahm mit Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte wieder zurück. Und er kam dann zu Achish. Und Achish sprach, wo seid ihr heute eingefallen? Und so sprach David in das Südland Judas oder in das Südland der Jehash Me'ilita oder in das Südland der Keniter. Und David aber ließ, Vers 11, weder Mann noch Frau lebend nach Gad kommen, denn er dachte, sie könnten uns verraten. Und so tat David, und das war seine Art, solange er im Philisterlande wohnte. Und Achish glaubte David, denn er dachte, er hat sich in Verruf gebracht bei seinem Volk Israel. Darum wird er für immer mein Knecht sein. Was ist hier geschehen? Nun, David ging auf Raub aus, er ging auf Kriegszüge aus. Und er hat dann alle umgebracht, damit er ihn keiner verraten konnte. Und dann kam er zurück zu Achish und belog ihn. Und sagte, ja, ich bin also ins Südland von Juda eingefallen und so weiter. Habe gegen meine eigenen Leute gekämpft, meine eigenen Leute beraubt. Schauen Sie, er geht ins Philisterland und dann geht er auf Raubzüge aus und er lügt. Ein Problem folgt dem anderen. Nicht nur das. Die Situation, in der er jetzt kommen würde, wäre sehr katastrophal für ihn geworden, hätte nicht Gott im letzten Moment eingegriffen. Lesen wir 1. Samuel, Kapitel 28 und Vers 1. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister ihr Heer sammelten, um in den Kampf zu ziehen gegen Israel. Und Achish sprach zu David, du sollst wissen, dass du und deine Männer mit mir ausziehen sollen im Heer. Und David sprach zu Achish, wohlan, du sollst erfahren, was dein Knecht tun wird. Und Achish sprach zu David, so will ich dich zu meinem Leibwächter setzen für die ganze Zeit. Also diese Aktionen, die David jetzt im Geheimen durchführte und die er dann durch Lüge verschleierte, die führten jetzt aber dazu, dass er jetzt dazu gezwungen würde, gegen Israel zu kämpfen, gegen Saul zu kämpfen, gegen Sauls Sohn Jonathan zu kämpfen, mit dem er eine sehr enge Beziehung hatte. Aber Gott greift ein im letzten Moment. 1. Samuel 29, angefangen in Vers 1. Die Philister aber versammelten ihr ganzes Heer bei Afek und Israel lagerte sich an der Quelle bei Jezreel. Und die Fürsten der Philister zogen daher mit ihren Hundertschaften und Tausendschaften und David aber und seine Männer zogen hinterher mit Achish. Und da sprachen die Obersten der Philister, was sollen diese Hebräer? Achish sprach zu ihnen, das ist David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der nun bei mir gewesen ist, Jahr und Tag. Ich habe nichts an ihm gefunden seit der Zeit, da er abgefallen ist bis heute. Aber die Obersten der Pharisäer und der Philister, die wurden zornig auf ihn und sprachen zu ihm, schick den Mann zurück. Er soll an den Ort zurückkehren, den du ihm angewiesen hast, damit er nicht mit uns hinziehe zum Kampf und unser Widersacher werde im Kampf. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun als mit den Köpfen unserer Männer? Ist das denn nicht derselbe David, von dem sie sangen im Reigen, Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000? Und er rief Achish David und sprach zu ihm, so wahr der Herr lebt, ich halte dich für redlich. Und dass du mit mir aus- und einzögest im Heer, gefiel mir gut, denn ich habe nichts Arges an dir gespürt seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis heute, aber du gefällst den Fürsten nicht. So kehre nun um und ziehe hin mit Frieden, damit du uns nicht tust, was den Fürsten der Philister nicht gefällt. Und David aber sprach zu Achish, auch wiederum hier eine heuchlerische Antwort, was habe ich getan und was hast du gespürt an deinem Knechte seit der Zeit, da ich dir gedient habe bis heute, dass ich nicht mitziehen darf und kämpfen gegen die Feinde meines Herrn des Königs. Und Achish antwortete David, ich weiß es wohl, denn du bist mir lieb wie ein Engel Gottes. Aber die Obersten der Philister haben gesagt, lass ihn nicht mit uns hinaufziehen in den Kampf. Und so mache dich nun früh am Morgen auf mit den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch früh am Morgen auf und zieht weg, sobald es Tag ist. Und da machten sich David und seine Männer früh am Morgen auf, um wegzuziehen und ins Philisterland zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jezreel. Aber schauen Sie, wie ziemlich problematisch die Sache sonst für David geworden wäre. Wenn wir uns die Parallelstelle in 1. Chronik anschauen, Kapitel 12 und Vers 20. 1. Chronik 12 und Vers 20. Das ist die Stelle, die ich eben schon bereits angedeutet hatte. Es war in der Tat nah dran. Das heißt, und von Manasse gingen einige zu David über, als er mit den Philistern auszog, gegen Saul zum Kampf. Er aber half ihnen nicht, denn die Fürsten der Philister hielten Rat und schickten ihn weg und sprachen, wenn er wieder zu Saul, seinem Herrn, überginge, so könnte er uns oder könnte es uns den Hals kosten. Es waren also die Philister offensichtlich aufgrund der Inspiration, der Einflussnahme von Gott, die jetzt den David von der Verpflichtung befreiten, von dieser üblen Situation befreiten, da jetzt mit den Philistern gegen Saul und Israel zu kämpfen. Aber schauen wir uns die Kausalkette noch einmal an. Wenn David nicht heimlich gegen die Amalekiter gekämpft und Achish belogen hätte, dann hätte Achish ihn nicht aufgefordert, mit ihm gegen Israel zu kämpfen. Eine Situation folgte der nächsten. Aber es gab noch weitere Konsequenzen. In 1. Samuel 30 lesen wir angefangen in Vers 1. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tage nach Ziklas kam, waren die Amalekiter eingefallen. In Südland, denken Sie daran, David hatte gegen die Amalekiter gekämpft, heimlich, diese Zeit über, wo er im Philisterlande war. Jetzt kamen die Amalekiter und fielen ins Südland und ins Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Und sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Und als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, da erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, Nabals, des Karmeliters Frau. Wiederum wird das hier gesagt. Vers 6. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, an jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Schauen Sie, das war die Konsequenz. Eine Konsequenz der Tatsache, dass David und seine Leute gegen Amalek kämpften. Jetzt kamen die Amalekiter und nahmen die Stadt ein, verbrannten die Stadt und beraubten die Männer ihrer Frauen, Kinder und ihres Eigentums. Nun, David, interessanterweise, macht jetzt eine richtige Entscheidung. Das heißt hier weiter in Vers 6, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Jetzt war er in einer großen Situation, einem großen Problem. Was tat er? Jetzt hat er sich zunächst einmal an Gott gewandt. Wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? Und er sprach zu dem Priester Abjatar, dem Sohn Ahimelechs: Bringe mir den Ephod her. Und als Abjatar den Ephod zu David gebracht hatte, da befragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Und er sprach: Jage ihr nach. Du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Nun, wie ging das jetzt mit diesem Ephod? Es heißt ja hier, dass David Gott durch diesen Ephod befragte. Ich möchte kurz einmal darauf eingehen, und zwar aus dem Lexikon von Rienicker lesen, unter Leibrock, eine deutsche Übersetzung von Ephod oder auch Epod. Und da heißt es hier, der Leibrock, hebräisch Epod oder Ephod, war ein für den Dienst des Hohenpriesters bestimmtes Kleidungsstück, angefertigt aus Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand. Er bedeckte nur Brust und Rücken, Vorder- und Hinterblatt waren auf den Achseln durch Schulterstücke verbunden, auf denen je ein großer, in Gold gefasster Onyxstein mit den Namen der Stämme Israels angebracht war. Und dann wird hier auf 2. Mose 28 verwiesen. Am Leibrock waren mit goldenen Kettchen das Amtsschild befestigt, in dem sich Licht und Recht, 2. Mose 28, 30, befanden, durch die man den Herrn befragte. Und darauf bezieht sich offenbar die Erwähnung des Leibrocks in der Stelle, die wir gerade jetzt gelesen haben. Nun, es ging also darum, dass man wirklich auf diese Weise Gott befragen konnte. Und aufgrund der Lichteinwirkung würde dann eins dieser beiden Schulterstücke beleuchtet. Und das war dann entweder ja oder nein. Und dann wusste man auf die Weise, wie man vorgehen sollte. Nun, das war damals der Fall. In der Tat hat Gott damals auf diese Weise geantwortet. Heute geht das keineswegs mehr so. Auch die Idee, dass man heute zum Beispiel noch ein Los werfen könnte, um eine Entscheidung von Gottes zu bewirken, das ist absolut verkehrt. Einige meinen nach wie vor, man könnte jetzt ein Los werfen, um zu sehen, was Gott einem da jetzt sagt. Das ist mittlerweile total zu einem Aberglauben geworden. Das letzte Mal, dass ein Los geworfen wurde im Neuen Testament, war vor der Gabe des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2. Danach werden Sie nichts mehr davon lesen, dass man ein Los wirft, denn jetzt hat man den Heiligen Geist erlangt, die Kirche Gottes hat den Heiligen Geist erlangt und kann aufgrund der Inspiration, der direkten Inspiration Gottes, richtige Entscheidungen treffen. Also diejenigen, die meinen, sie müssten durch ein Los Gottes Entscheidung bewirken oder erfahren, die halten sich sehr, sehr stark an Aberglauben fest. Aber lesen wir jetzt weiter in 1. Samuel 30 und in Vers 9. Aber achten wir darauf, was David hier Gott befragte. Er hatte nicht gefragt, ist es jetzt für mich richtig, Krieg zu führen? Wir hatten das ja schon mal erwähnt, damals, als er die Stadt Keila besetzte, die von den Philistern erobert worden war. Nein, das war ja nicht das, was David wissen wollte. David wollte lediglich wissen, soll ich diese Schlacht führen? Ist das dein Wille, dass ich diese Schlacht führe? Und es war offensichtlich Gottes Wille, wie wir gleich sehen werden, dass Amalek besiegt werden würde. Und wir kommen gleich darauf zu sprechen, warum. Aber der David hatte nicht den Wald gesehen. Schauen Sie, er hat sich jetzt wiederum auf einen Baum im Walde konzentriert. Und so lesen wir jetzt in Vers 9. Da zog David hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben etliche zurück. David aber, Vers 10, und 400 Mann jagten der Schar nach. Die 200 Mann aber, die zurückblieben, waren zu müde, um über den Bach Besor zu gehen. Dann lesen wir jetzt weiter in Vers 17. Und David schlug sie von morgen bis zum Abend des nächsten Tages, sodass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, und die stiegen auf die Kamele und flohen. Und so gewann David alles zurück, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen. Und es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter, noch Beute, noch alles, was sie sich genommen hatten. David brachte es alles zurück und nahm die Schafe und Rinder, und sie trieben das Vieh vor David her und sprachen, das ist Davids Beute. David schlägt die Amalekiter, wie ja Gott gesagt hatte, durch dieses Ephod, du wirst es bewirken. Und David hat das geglaubt und dementsprechend hat er diese Schlacht geschlagen. Das schon. Aber wie sieht es überhaupt mit den Amalekitern aus? Warum wollte Gott, dass in diesem Falle eine Schlacht stattfinden würde? Nun, wir hatten dies bereits besprochen. Die Entscheidung, Krieg zu führen, die war nicht von Gott gekommen, die war die Entscheidung des Menschen. Der Mensch wollte Krieg führen. Die Israeliten unter Mose, die wollten Krieg führen. David wollte Krieg führen, keine Frage. Es ging jetzt nur darum, wie sollen diese Kriege ausgehen? Und Gott hatte klar und deutlich gesagt, er will mit Amalek abrechnen. Er hätte es direkt getan, ohne die Hilfe von Menschen, Hilfe in Anführungszeichen. Aber da sich nun einmal die Menschen dazu entschlossen hatten, Krieg zu führen, hat Gott diese Menschen benutzt, um seinen Plan zu führen. Wie das auch heute nach wie vor der Fall ist. Gott lenkt heute die Kriege der Menschen. Er will nicht, dass der Mensch Krieg führt. Aber da der Mensch ohnehin Krieg führen will, greift Gott ein, vielfach lenkt er sogar die Kriege, um seinen Plan, seinen Vorsatz erfüllen zu können. Nun, wie sieht das mit Amalek aus? Zunächst einmal, wer war Amalek? Wir wissen ja alle, dass Esau oder Edom heute, zumindest sage ich so, wir wissen das, wir sollten das wissen, ich habe mehrere Predigten darüber gegeben, dass es heute das moderne, die moderne Türkei ist. Esau oder Edom. Nun, Esau hat auch wiederum viele Frauen gehabt, unter anderem Alda oder Ada, eine Hethiterin. Der Edom hat also unter anderem Ada, eine Hethiterin, geheiratet. Und aus dieser Verbindung kam Eliphas hervor. Und Eliphas hat dann eine Nebenfrau geheiratet, der hatte auch wiederum verschiedene Frauen. Und diese Nebenfrau hieß Timna. Und aus dieser Verbindung zwischen Eliphas und Timna entstand Amalek. Also in gewisser Weise ein Nachfahre von Edom, Esau, der modernen Türkei. Wer ist Amalek heute? Wir gehen davon aus, die PLO und andere gewalttätige Organisationen, die dort unten im Nahen Osten ihr Unwesen treiben. Gut, jetzt schauen wir uns an, was Gott über Amalek prophezeit hatte. Zunächst in 2. Mose, Kapitel 17. 2. Mose 17 und angefangen in Vers 14. Der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen und er sprach, Vers 16, die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Schauen Sie, es ist der Herr, der diesen Krieg führt. Gott braucht dazu keine Menschen. Aber da die Menschen ohnehin Krieg führen wollen, greift er manchmal auf die Weise ein, dass er diese Kriege dann lenkt und leitet. Warum hat Gott einen so großen, nachhaltigen Zorn gegenüber Amalek? Nun, in 5. Mose 25 wird etwas hierzu gesagt. 5. Mose 25 Und lesen wir Vers 17. Denke daran, 5. Mose 25, Vers 17, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt, wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückblieben und zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und wie sie Gott nicht fürchteten. Wenn nun der Herr, dein Gott, Vers 19, dich vor allen deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt im Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen zu dem Himmel, das vergiss nicht. Also Gott hatte schon gesagt, mit Amalek sollte Krieg geführt werden. Gott wollte es tun, aber da die Menschen ohnehin Krieg führen wollten, würde Gott insoweit diese Kriege lenken. Nun, auch in 1. Samuel 15 hatte Gott durch Samuel dem Saul einen Auftrag gegeben im Hinblick auf die Amalekiter. Und da lesen wir 1. Samuel 15, Vers 2. Auch hier ging es nicht darum, dass Saul jetzt gefragt hatte, ob er Krieg führen sollte. Das war gang und gäbe. Natürlich, das war eine Gewohnheit. Darum ging es gar nicht. 1. Samuel 15, Vers 2. So spricht der Herr Zebaoth. Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So ziehe nun hin und schlage Amalek und verstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Nun, Saul, wie wir wissen, hat es nicht getan. Er hat den Bann vollstreckt an den minderwertigen Tieren, aber nicht an den wertvolleren. Und er hat natürlich auch den König nicht verschont, oder vielmehr den König nicht umgebracht, hat ihn verschonen wollen. Nun, einige sagen, ja, das ist eine grausame Stelle hier. Da wird ja auch davon gesprochen, dass Kinder und Säuglinge umgebracht werden sollten. Wir dürfen eines nicht vergessen. Zunächst einmal ging es darum, dass auch die in einer Umgebung groß werden würden, die nichts weiter bringen würde als eine Gottesverachtung und eine Verachtung des Menschenlebens, eine gewalttätige Organisation, eine gewalttätige Umgebung. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gott alle diese Menschen wieder auferwecken würde in der zweiten Auferstehung. Die würden alle wieder zum Leben kommen, die würden alle ihre Chance erhalten, das Heil zu erlangen. Nur in dem damaligen Zeitpunkt war es für sie nicht gut, in einer solchen gewalttätigen Umgebung groß zu werden. Es geht also keineswegs darum, dass Gott hier lieblos gehandelt hätte, aber er hat gesagt, nun gut, ich schaue mir alle diese ganzen Situationen an und in diesem Fall ist es besser, die werden zunächst einmal jetzt umgebracht. Er hätte es selbst getan, wenn nicht die Menschen dazu sich entschlossen hätten, es zu tun. Aber Gott hat immer auch diese Dinge gelenkt und geleitet und das müssen wir auch begreifen. Es gab da eine Situation in 4. Mose 14, wo die Israeliten von sich aus gegen Amalek Krieg führen wollten. Nun, das war auch bei David mittlerweile der Fall geworden. Nicht jeden Krieg, den er geführt hat gegen Amalek oder die Philister, war ein Krieg, wo er Gott ausdrücklich gefragt hatte, soll ich diesen Krieg führen? In 4. Mose 14 lesen wir angefangen Vers 39. Als Mose diese Worte allen Israeliten sagte, da trauerte das Volk sehr. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen auf die Höhe des Gebirges und sprachen, hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Ich meine, es geht jetzt darum, dass die zunächst einmal nicht hinaufziehen wollten. Die haben diesen falschen Boten geglaubt, haben nicht Kaleb geglaubt und Josua. Mose aber sprach, Vers 41, warum wollt ihr das Wort des Herrn übertreten? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht unter euch, dass ihr nicht geschlagen werdet vor euren Feinden. Denn die Amalekiter und Kanaaniter stehen euch dort gegenüber und ihr werdet durch das Schwert fallen, weil ihr euch vom Herrn abgekehrt habt und der Herr wird nicht mit euch sein. Aber sie waren so vermessen und zogen hinauf auf die Höhe des Gebirges, aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus dem Lager. Und da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab und schlugen und zersprengten sie bis nach Horma. Hier war Gott nicht gegenwärtig und als Folge wurden sie grausam geschlagen von den Amalekitern. Es ging also auch wiederum hier darum, dass Gott bestimmen würde, wann eine Schlacht geschlagen werden sollte und wann nicht und wann er mit dem Heer von Israel ausziehen würde und wann nicht. Und wenn sich die Menschen von Gott abkehren, dann geht Gott nicht mit denen in freundlicher Weise um. Das sollten wir uns heute auch überlegen. Wir haben immer und immer wieder betont und klargestellt, dass die Bibel uns zeigt, dass in der Endzeit die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien in einem Krieg unterliegen werden. Und viele sagen, ja, das kann doch gar nicht sein. Die sind ja so machtvoll, vor allen Dingen die USA, die haben doch solch eine machtvolle Armee. Ja, nun gut, aber wenn Gott nicht mit ihnen ist, dann hat die Armee absolut keinerlei Funktion, keinerlei Bedeutung, keinerlei Relevanz. Und das ist genau das, was Gott uns sagt. Und wir müssen das begreifen. Und wir müssen sehen, dass diese Prophezeiungen dabei sind, sich zu erfüllen. Und was wir heute alles so in Amerika erleben, tagtäglich eine neue Situation, eine neue Problematik. Wie lange kann das noch so weitergehen? Aber hier geht es auch weiter mit David. Und eine weitere Kausalkette noch wird in Gang gebracht. Schauen Sie, in 1. Samuel 31, da lesen wir angefangen in Vers 1. Die Philister aber kämpften gegen Israel, und die Männer Israels flohen vor den Philistern und blieben erschlagen liegen auf dem Gebirge Gilboa. Und die Philister waren hinter Saul und seinen Söhnen her und erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchishua, die Söhne Sauls. Und dann lesen wir in Vers 6. Und so starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer miteinander an diesem Tag. Also während jetzt David Amalek schlägt, schlagen die Philister Israel unter König Saul und töten Saul und die Söhne. Aber damit hört die Kausalkette noch nicht aus oder auf. Aber zunächst einmal, der Tod von Saul wurde ihm ja vorausgesagt, und zwar aufgrund einer dämonischen Verkündigung. Und wenn wir jetzt zurückkehren zu 1. Samuel 28, dann lesen wir, wie Saul zu einer Hexe ging, der Hexe von Windor, und Totengeister befragen wollte. Nun, was er befragte, war ein Dämon. Und ein Dämon erschien dieser Hexe, der Saul sah gar nichts. Aber die Hexe, die sah etwas, das so wie Samuel aussah, der mittlerweile ja nun gestorben war. Und dieser Dämon, der gibt von sich jetzt vor, Samuel zu sein. Und er sagt dann jetzt dem Saul durch die Hexe, wiederum der Saul hörte nichts, er hörte nur die Worte der Hexe, dass er sterben würde. Und das lesen wir in 1. Samuel 28 und in Vers 19. Das sagt jetzt dieser Dämon durch die Hexe zu Saul. Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch hier diese falsche Idee, dass der Samuel vielleicht noch leben würde und dass der Saul dann auch da in das Totenreich eingehen würde, den Samuel treffen würde und so weiter und so fort. Alles diese falschen heidnischen Konzepte. Aber dieser Dämon, der sagt jetzt hier, morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein, auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. Und das war in der Tat der Fall. Manchmal sagen Dämonen die Wahrheit, die kennen ja die Zukunft auch, aber vielfach sagen sie eben die Unwahrheit. Und man weiß nie, wann sie lügen und wann sie die Wahrheit sprechen. Deswegen sollte man sich auch nie mit solchen Dingen abgeben. Man sollte nie zu einer Wahrsagerin gehen, um da irgendwo die Zukunft zu erfahren. Man sollte auch in die Horoskope lesen. Und meinen, die Horoskope, die könnten einem in irgendeiner Form etwas über die Zukunft sagen. Das ist nicht nur Humbug, das ist gefährlich, wenn man an solchen Blödsinn glaubt. Denn Dämonen können dann sehr schnell eingreifen. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Engel, Dämonen und die geistige Welt. Die sollten Sie unbedingt lesen, wenn Sie sie noch nicht gelesen haben. Denn die geht auf die Aktivitäten von Dämonen ein und warnt Sie davor, in irgendeiner Form mit Dämonen etwas zu tun zu haben. Und Gott ist sehr zornig darüber, wenn man es tut. Und in Stellen in den Chronikbriefen wird auch gesagt, dass letztendlich Saul deshalb starb, weil er diese Wahrsagerin, diese Hexe befragt hat. Aber wie gesagt, die starben jetzt, gemäß auch dieser Vorausankündigung, die natürlich mit Dämonen in dem Sinne nichts zu tun hat. Es war Gott, der dies jetzt zuließ. Aber lesen wir jetzt weiter in 2. Samuel Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Und nach dem Tode Sauls, als David aus der Schlacht mit den Amalekitern zurückgekommen und zwei Tage in Ziklag geblieben war, siehe, da kam am dritten Tage ein Mann aus dem Heer von Saul mit zerrissenen Kleidern und mit Erde auf seinem Haupte, und als er zu David kam, da fiel er nieder zur Erde und huldigte ihm. Und wenn wir jetzt weiterlesen in Vers 8, er sprach zu mir, jetzt sagt dieser Mensch, der jetzt kam, der sagt, angeblich habe ich jetzt mit Saul gesprochen, und dann sagt er, der Saul, der fragte mich, wer bist du? Und ich sprach zu ihm, ich bin ein Amalekiter. Schauen Sie, hier kommt ein Amalekiter zu David und berichtet ihm, dass Saul gestorben sei, als David gegen die Amalekiter Krieg führte. Nun, ob das wirklich jetzt so richtig war, wie der Amalekiter jetzt berichtet, es sieht so aus, dass zunächst einmal der Saul sich selbst umgebracht hat. Er wollte den Waffenträger darum bitten und der Waffenträger hat sich geweigert, es zu tun. Dann heißt es, dann hat sich der Saul in das eigene Schwert dann gestürzt, weil er auch sehr schwer verwundet war. Und jetzt kommt der Amalekiter. Es kann sein, dass der Saul noch nicht total tot war und der Amalekiter hat ihm dann total den Rest gegeben. Es kann auch sein, dass die ganze Geschichte eine erlogene Sache war, denn der Amalekiter kam jetzt zu David, der dachte, er wird jetzt großartig belohnt von David, weil er den Saul angeblich umgebracht hat. Der Punkt aber ist der, David glaubte ihm. David glaubte, dass der Amalekiter in der Tat die Wahrheit sprach. Wir lesen weiter in Vers 13, 2. Samuel 1, Vers 13. Und David sprach zu dem jungen Mann, der es ihm angesagt hatte, wo bist du her? Und er sprach, ich bin der Sohn eines Fremdlings, eines Amalekiters. Und David sprach zu ihm, wie, du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand zu erheben gegen den Gesalbten des Herrn, um ihn zu töten? Und David rief einen seiner Leute und sprach, komm her und schlag ihn nieder. Und er schlug ihn nieder, dass er starb. Und David sprach zu ihm, dein Blut komme auf dein Haupt, denn dein Mund hat gegen dich selbst geredet, als du sagtest, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Aber schauen Sie die Kausalkette wiederum. Oder das, was David hätte hier erkennen sollen. Er führt Krieg gegen Amalekiter. Amalekiter, zumindest einer von den Amalekitern kommt und tötet Saul. Saul, den David in keinster Weise töten wollte, er hatte sich ja gescheut, die Hand gegen den Gesalbten des Herrn zu erheben. Und dann lesen wir die interessante Aussage in Vers 27 von David, 2. Samuel 1, Vers 27. Wie sind die Helden gefallen und die Streitbaren umgekommen? Wie sind die Helden gefallen und die Streitbaren umgekommen? Und das ist immer der Fall in Kriegen. Und das hätte David auch erkennen müssen, damals schon. Wie wir sehen werden, später würde er es erkennen. Damals noch nicht. Und nun wird berichtet, wie David König über Juda wird. Das können Sie in 2. Samuel 2, die Verse 1 bis 11 nachlesen. Nun, Samuel hatte ursprünglich bereits David ja zum König gesalbt. Aber jetzt lesen wir in 2. Samuel 2 und Vers 4, wie die Männer zu ihm kamen von Juda und salbten ihm zum König von Juda. Und wir lesen auch in Vers 11, dass die Zeit aber, die David König war, zu Hebron über das Haus Juda, das war 7 Jahre und 6 Monate. Und erst danach würde er auch als König über Israel gesalbt werden. Auch hier sehen wir bereits schon eine Unterscheidung zwischen Israel und Juda. Und die würde natürlich nachher groß werden unter dem Sohn von Salomo. Da würde es jetzt zu einer Reichsteilung kommen. Dann würde von dem Haus Israel und dem Haus Juda die Rede sein. Und die beiden Häuser haben sich nie wieder vereinigt. Und das Haus Israel befindet sich heute, die Nachfahren, in, wie ich sagte, Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und so weiter. Und das Haus Juda sind natürlich die Juden, die sich vielfach im Staat Israel befinden, aber nicht ausschließlich dort. Aber das sind zwei verschiedene Häuser. Und die meisten Menschen verstehen heute gar nicht, dass wenn von Israel die Rede ist, oder Haus Israel, dass damit überhaupt gar nicht die Juden gemeint sind. Die meisten meinen, wenn man von Israel spricht, im Alten Testament, auch im Neuen Testament, und von Haus Israel, damit wären die Juden gemeint. Keineswegs. Nun, Juda war einer der Söhne von Israel, der ursprünglich ja Jakob hieß, aber eben nur einer der Söhne. Und die anderen Nachfahren von Israel, das waren eben nicht Juden, die gehörten nicht zu Juda, die gehörten zu anderen Stämmen. Aber das hier auch nur nebenbei. Aber wir sehen hier, dass es zunächst einmal zu einer Salbung Davids als König von Juda kam. Und dann kam es zu einem Bruderkrieg. Zu einem Bruderkrieg zwischen denjenigen, die nach wie vor zu Israel gehören wollten, zu Saul gehören wollten, und denjenigen, die halt zu Juda gehören wollten und David als ihren König anerkennen wollten. Und dann wird hier sehr viel gesprochen und geschrieben über Abner, der sich für das Haus Saul einsetzte, ehemaliger Kriegshauptmann unter Saul, und dann Joab, der sich für David einsetzte. Wie gesagt, in dieser ganzen Erzählung hier im 2. Samuel, Kapitel 2, da wird viel dann über diesen Bruderkrieg gesprochen. Ich will hier nur etwas kurz sagen, weil dies nur indirekt sich auf David bezieht. Aber man muss vergessen, oder man muss nicht vergessen, vielmehr, man muss sich daran erinnern, dass Joab, der dann später zu dem Feldhauptmann von David wurde, das war der Sohn von der Schwester von David. Die waren also sehr eng miteinander verwandt. Sie lesen das in 2. Samuel 2, Vers 13. Joab war der Sohn der Zeruja. Das war die Schwester von David. Und dann wird hier so einiges an Prinzipien deutlich, wie zum Beispiel in 2. Samuel 2, Vers 26. Abner rief Joab zu und sprach, soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Ein sehr wichtiges Prinzip. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Wie Christus immer wieder gesagt hat. Hier wird das Gleiche zum Ausdruck gebracht. Du greifst zum Schwert, und zwar im Krieg. Es geht hier um einen Krieg. Es wird nur Jammer daraus resultieren. Wenn das die Menschheit begreifen würde, wenn nur das die Menschheit begreifen würde, hätten wir heute keine Kriege mehr. Aber leider ist das eben nicht etwas, was die Menschheit begreift. Und so wird es jetzt auch hier beschrieben, dass es zu einem langen Kampf kommt zwischen dem Haus Sauls und dem Haus David. 2. Samuel 3 und Vers 1. Und es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. Und wir lesen auch, dass das Haus Davids stärker und größer wird im Verlauf und das Haus Saul abnimmt. Und das ist natürlich auch gemäß dem Versprechen Gottes. Zunächst einmal heißt es hier, David aber nahm immer mehr zu an Macht und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. Schauen wir uns kurz noch einmal die Prophezeiungen an, in 1. Samuel 13. 1. Samuel 13 und lesen wir Vers 14. Da sagt der Samuel bereits zu Saul, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Menschen gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und dann auch in 1. Samuel 15 und Vers 28. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Also das war dem Saul bereits bekannt und er würde nachher auch davon sprechen, dass er sagt, ich weiß, dass Gott das Königtum meinem Hause wegnimmt und es dir, David, geben wird. Und in diesem Bruderkrieg, der jetzt stattfindet, da kommt letztendlich der Abner dazu, also der Kriegshauptmann, der ehemalige Kriegshauptmann der Armee von Saul, sich David anzuschließen. Und wir lesen sich in 2. Samuel Kapitel 3 und Vers 17. Und Abner besprach sich mit den Ältesten in Israel und sprach, ihr habt schon längst danach verlangt, dass David König über euch sei. So tut's nun, denn der Herr hat von David gesagt, durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk Israel erretten aus der Hand der Philister und aller seiner Feinde. Und das tat Abner auch Benjamin kund und ging dann hin, um auch David in Hebron alles kund zu tun, was Israel und das ganze Haus Benjamin für gut hielten. Und als nun Abner nach Hebron zu David kam und mit ihm 20 Mann, da machte ihn David ein Mahl. Und Abner sprach zu David, ich will mich aufmachen und hingehen, um ganz Israel zu meinem Herrn, dem König, zu sammeln, damit sie einen Bund mit dir schließen, auf dass du König seist, wie es dein Herz begehrt. Und dann entließ David den Abner, so dass er hinging mit Frieden. Also hier würde es jetzt zu einer Vereinigung kommen, gemäß dem Willen von Abner und den anderen Israeliten, so dass dann David letztendlich König nicht nur über Juda sein würde, sondern auch König über Israel. Aber der Joab, der hat davon nichts gewusst, dass da jetzt so ein Verständnis stattgefunden hatte zwischen Abner und David. Und denken wir auch noch daran, dass der Abner im Kampf den Bruder von Joab getötet hatte. Und jetzt schauen wir uns an, was geschieht in 2. Samuel 3 und Vers 27. Als nun Abner nach Hebron zurückkam, da führte ihn Joab im Tor beiseite, um heimlich mit ihm zu reden, und stach ihn dort in den Leib, dass er starb, um des Blutes seines Bruders Asael willen. Also der nimmt jetzt einen Speer, einen Spieß und tötet ihn, um des Blutes seines Bruders Asael willen. Und wenn wir zurückkehren zu 2. Samuel, Kapitel 2 und Vers 23, da lesen wir, er weigerte sich, das ist jetzt der Bruder von Joab, von ihm abzulassen, und da stieß ihn Abner mit dem Schaft des Spießes in den Leib, sodass der Spieß hinten herauskam, und er fiel hin und starb an eben der Stelle. Und wer an die Stelle kam, wo Asael tot lag, der blieb stehen. Also genauso wie der Abner den Bruder von Joab tötete, auf die gleiche Weise tötet jetzt Joab den Abner. Nun, das war natürlich jetzt total gegen Davids Wunsch, aber ich will hier diese Kausalkette, diesen Zusammenhang zum Ausdruck bringen. Wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Immer und immer wieder lesen wir dies in der Bibel. Nun, David hat damit nichts zu tun. Und als David das hört, was der Joab getan hatte, da verflucht er den Joab. Lesen wir dies in 2. Samuel 3, angefangen Vers 28. Als David das hernach erfuhr, da sprach er, ich und mein Königtum sind unschuldig vor dem Herrn ewiglich an dem Blut Abners des Sohnes Ners. Es falle aber auf den Kopf Joabs und auf das ganze Haus seines Vaters, und es soll nicht aufhören im Hause Joabs, dass einer Eiterfluss und Aussatz habe oder am Stabe gehe oder durch Schwert falle oder an Brot Mangel habe. Eine ziemlich starke Aussage hier, der war so erzürnt über diesen Verrat von Joab. Und dann lesen wir in Vers 37. Und alles Volk und ganz Israel merkten an diesem Tage, dass es nicht vom König ausgegangen war, dass Abner, der Sohn Ners, getötet wurde. Aber warum hat David so gehandelt? Warum hat er nicht etwas jetzt getan gegenüber dem Joab? Der hat jetzt hier den Abner ermordet, der jetzt also hier einen Friedensschluss machen wollte mit David. 2. Samuel 3 und Vers 38. Und der König sprach zu seinen Männern, wisst ihr nicht, dass an diesem Tage ein Fürst und Großer gefallen ist in Israel? Ich aber bin heute noch schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Aber diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind härter als ich. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, nach seiner Bosheit. Aber er trennt sich nicht von Joab. Er hätte sich in diesem Augenblick von dem Joab trennen müssen, trennen sollen, damit nicht weiter dieser negative Einfluss auf ihn sich ausgewirkt hätte. Aber er tat es nicht. Er fühlte sich zu schwach. Interessant ist auch hier, dass er sich schwach fühlte, obwohl doch Gott auf seiner Seite war. Und er trennte sich nicht von Joab. Nun, er gibt später Anweisungen an Salomo, sich dem Joab gegenüber erkenntlich zu zeigen, in Anführungszeichen, kurz vor seinem Tode. Sie können das in 1. Könige 2, die Verse 5 bis 6 nachlesen. Aber der Punkt ist, er selbst tat nichts. Er selbst tat nichts. Und dann lesen wir dass der David seine ehemalige Frau Michal zurückholt. Kehren wir zurück, das hatte ich eben bewusst überlesen, aber interessant ist es schon im Zusammenhang. 2. Samuel 3, angefangen Vers 14. Wir wissen ja, der David hatte ursprünglich ja die Michal, die Tochter des Sauls, geheiratet, musste dann fliehen, weil der Saul hinter dem David her war. Die Michal half ihm dabei. Wir lesen, dass die Michal sehr verliebt war in David. Sie hilft ihm zu fliehen. Aber dann ist er natürlich weg und der Saul gibt dann die Michal einem anderen als Ehefrau. Und jetzt ist David in einer Position, wo er die Michal zurückholt, zurückholen kann. Aber schauen Sie, was geschieht. 2. Samuel 3 und Vers 14. Auch sandte David Boten zu Ishbosheth, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen, gib mir meine Frau Michal, die ich mir gewonnen habe, mit 100 Vorhäuten der Philister. Nun, Sie können sich an die Erzählung erinnern. Saul verlangte 100, David tötete gleich mal 200, zeigte so seine gewisse Tendenz. Aber er erkennt hier an, eigentlich hätte er nur 100 töten brauchen. Und dann heißt es in Vers 15, und Ishbosheth sandte hin und ließ sie wegnehmen ihrem Mann, Paltiel, dem Sohn des Lajisch. Und ihr Mann ging mit ihr und weinte hinter ihr her bis Bahurim. Und er sprach Abner zu ihm, kehre um und gehe heim. Und er kehrte um. Warum betont die Bibel hier wiederum, dass die Michal jetzt der Mann oder vielmehr die Frau von ihrem Mann war? Nun, weil laut damaligem Gesetz es so war, dass Michal eigentlich nicht mehr die Frau von David werden konnte. Schauen wir uns das kurz einmal an. In 5. Mose 24. In 5. Mose 24 und die Verse 1 bis 4. Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und ihr einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entlässt. Nun, hier war es zwar nicht so gewesen, dass der David die Michal da entlassen hätte, aber die Konsequenz ist die gleiche, denn was lesen wir nun? Und wenn sie dann aus seinem Hause gegangen ist und hingeht und wird eines anderen Frau, das ist geschehen, und dieser andere Mann ihrer auch überdrüssig wird und einen Scheidebrief schreibt, auch das war jetzt nicht geschehen, die Frau wurde ihm einfach weggenommen, und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entlässt, aber hier, die Konsequenz ist die gleiche, oder wenn dieser andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann sie ihr erster Mann, der sie entließ, nicht wieder zur Frau nehmen, nachdem sie unrein geworden ist, denn solches ist ein Gräuel vor dem Herrn, damit du nicht Sünde über das Land bringst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gegeben hat. Also die Situation war die, Michal war dem David weggenommen worden von dem König und jetzt war dieser andere nach wie vor ihr Mann. Aber der David kam jetzt und nahm sie weg. Aber sie war nicht mehr jetzt jemand, mit der eben David sexuellen Verkehr haben konnte, nach dem damaligen Gesetz. Schauen Sie, und deswegen sagt die Bibel hier nach wie vor, spricht sie von dem Mann, der jetzt hier der Mann von Michal war. Nun, warum hat David das getan? War da eine große Liebe zwischen David und Michal? Man weiß es nicht. Man geht davon aus, dass es sehr auch politisches Gedankengut war, warum David dies jetzt tat. Er wollte wiederum diese Verbindung eingehen mit dem Hause Saul. Wenn Sie sich 1. Samuel 19, Vers 13 einmal anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die Michal möglicherweise auch eine Götzenanbeterin war. Es wird nämlich von dem Götzenbild gesprochen, das Michal benutzte und dann auf das Bett legte und dann eine Decke darüber, um den Eindruck zu erwecken, dass das David sei, der jetzt zu Hause schlief. In Wirklichkeit war der David schon lange weg. Aber es ist das Götzenbild im Raume, im Hause von Michal. Wenn wir jetzt mit der Geschichte fortfahren, dann lesen wir in 2. Samuel Kapitel 4 von Mephibosheth. Mephibosheth war lahm. Und er war aber ein Sohn von Jonathan. Und der David hat ihm also jetzt Freundlichkeit erwiesen, aber dann wurde der Mephibosheth umgebracht. Und dann wurde wiederum etwas Ähnliches geschah, wie es damals mit dem Amalekiter geschah, der zu David kam und verkündigte, dass er am Tode von Saul schuldig war. Jetzt kamen diese Mörder zu David und meinten, die hätten jetzt irgendwie eine Belohnung verdient, dass sie den Sohn von Jonathan umgebracht hätten. Und natürlich hat David in keinster Weise dies honoriert. Aber ich möchte hier kurz auf eine weitere interessante Entwicklung eingehen, die ich bislang nicht unbedingt sehr eindeutig und eingehend besprochen habe, nämlich die enge Beziehung zwischen David und Jonathan. Es gab nämlich eine sehr enge und innige Freundschaft. Nun, David hatte auch Saul gegenüber versprochen. Und Sie können dies in 1. Samuel 24 die Verse 21 bis 23 nachlesen, dass er die Nachkommen Sauls beschützen würde. Er würde denen nichts Böses tun. Und in 2. Samuel Kapitel 4 wird es ja auch dann deutlich, dass hier der David den Mephibosheth Freundliches erweist. Aber es ging um noch mehr. Es ging auch um diese enge freundschaftliche Beziehung zwischen David und Jonathan. Und da möchte ich kurz darauf eingehen. In 1. Samuel Kapitel 18, 1. Samuel 18 und Vers 1, da lesen wir: Und als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und dann lesen wir in Vers 3, und Jonathan schloss mit David einen Bund, den er hatte, ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Und dann weiter in Kapitel 20, 1. Samuel 20 und Vers 41, wo wir lesen: Und als der Knabe weggegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder, und sie küssten einander und weinten einander. Das war jetzt David und Jonathan, David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu David: Gehe hin mit Frieden für das, was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn, Dafür stehe der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und dein Nachkommen in Ewigkeit. Und dann lesen wir auch noch in Kapitel 23, angefangen in Vers 16. Und da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Saul, meines Vaters, Hand wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater weiß das sehr wohl. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn und David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Wir sehen diese enge, enge Beziehung. Und diese Beziehung wird auch in 1. Samuel, oder vielmehr 2. Samuel, Kapitel 1 und Vers 26 deutlich, nämlich als David von dem Tod Jonathans erfährt. Da sagt er: Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Schauen Sie, viele haben das jetzt so interpretiert, dass die gesagt haben, hier hat sich eine homosexuelle Beziehung abgespielt zwischen David und Jonathan. Das ist keineswegs der Fall. Aber es war eine sehr innige, enge Beziehung, wie auch eine sehr enge Beziehung stattgefunden hatte zwischen, sagen wir mal, Christus und Johannes. Es war nichts Unreines da dabei, in keinster Weise. Aber es war eine sehr enge Beziehung. Und diese enge Beziehung, die konnte er, wie David sagt, bei Frauen nicht finden. Die Beziehung, die er mit Frauen hatte. Es geht ja nicht um das Sexuelle. Es geht um die innige, emotionale Beziehung. Und das war auch ein Grund dafür, dass David jetzt dem Jonathan, vielmehr seinen Nachfahren, Gutes erweisen wollte. Und deswegen war er natürlich sehr erbost, als jetzt der Sohn von Jonathan umgebracht wurde. Nun, in 2. Samuel Kapitel 5, da lesen wir nun, dass David auch über ganz Israel zum König gesalbt wird. Und es heißt hier in Vers 3, und sie salbten David zum König über Israel. Zuvor hatten sie ihn zum König über Juda gesalbt und Samuel hatte ihn ohnehin zum König gesalbt. Und wir lesen in Vers 5, zu Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate über Juda und zu Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda. Und dann lesen wir auch in 2. Samuel 5, die Verse 6 bis 12, wie jetzt David Jerusalem erobert. Jerusalem war nämlich ursprünglich in der Hand der Jebusiter. Und David erobert jetzt Jerusalem. Und er tut es wiederum durch die Hand seines Feldhauptmanns Joab. In 2. Samuel 5, angefangen in Vers 1, oder vielmehr jetzt in Vers 6. Und der König zog mit seinen Männern von Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Lande wohnten. Sie aber sprachen zu David, oder noch einmal, und der König zog mit seinen Männern vor Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Lande wohnten. Sie aber sprachen zu David, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich abwehren. Damit meinten sie, dass David nicht dort hineinkommen könnte. Und David aber eroberte die Burg Zion, das ist Davids Stadt. Also Davids Stadt, gleich Burg Zion. Und da sprach David an diesem Tage, wer die Jebusiter schlägt und durch den Schacht hinaufsteigt und die Lahmen und Blinden erschlägt, die David verhasst sind, der soll Hauptmann und Oberster sein. Und da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Und daher spricht man, lasst keinen Blinden und Lahmen ins Haus. Auch hier sehen wir wiederum, dass der Joab natürlich sehr einflussreich wurde und unter David jetzt als Feldhauptmann regierte. Und nun wurde der David mächtiger, einflussreicher. Und wir lesen in Vers 12. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königtum erhöht hatte, um seines Volkes Israel willen. Und jetzt wäre es angebracht gewesen, Gott sehr dafür zu danken durch sein Verhalten, aber das tat David nicht. Vers 13. Und David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war. Und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. Und dann werden die alle jetzt aufgeführt in Vers 14, 15 und 16. Nun, wie steht es jetzt mit dieser Aktion von David? War das etwas, was in Gottes Augen wohlgefällig war? Keineswegs. Zunächst einmal, wie wir das in der letzten Sendung bereits gesehen hatten, bestand ein Verbot für die Könige von Israel und Juda, sich viele Frauen zu nehmen. Sie finden dies in 5. Mose 17 und Vers 17. Aber das war damals gang und gäbe, dass man mehr als eine Frau hatte. Und von daher war das nie so etwas, was so in das Gesichtsfeld auch von David gekommen war. Wie auch mit dem Krieg. Es war irgendwie durch Traditionen verschleiert worden, dieses Schild, du sollst nicht töten oder du sollst dir keine vielen Frauen anlegen. Das war verschleiert worden durch diese Tradition. Man sah wiederum den Wald nicht vor lauter kleinen Bäumen. Wie fing Polygamie, diese Vielehe, überhaupt an? Durch wen? 1. Mose Kapitel 4. 1. Mose Kapitel 4 und lesen wir einmal Vers 19. Lamech, ein Nachfahre von Kain, der nahm zwei Frauen. Eine hieß Ada und die andere Zilla. Und jetzt Vers 23. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Rede. Ihr Weiber Lamechs, merkt auf, was ich euch sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde, einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Also hier, es gibt noch vieles von Traditionen, was man sagen könnte über diesen Lamech, aber wir sehen hier, die Fehlehe begann mit diesem Burschen, der ein Mörder war. Kein gutes Renommee. Aber wir brauchen nicht zu spekulieren, ob Gott eine Fehlehe für richtig hält. Denn wenn wir zurückkehren zum Anfang, dann lesen wir, dass Gott Mann und Frau erschaffen hat. Ein Mann, eine Frau. Und die zwei sollten ein Fleisch sein. Und Christus bestätigt dies in Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10. Und wir lesen in Vers 2. Die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau, und sie versuchten ihn damit. Und er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Und sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Und Jesus sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben, aber von dem Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau, um des Herzens Härte willen. Schauen Sie, um des Herzens Härte willen hat Gott so einiges zugelassen. Auch, dass die Menschen, weil sie es wollten, Kriege führten. Auch, dass sie einen König bekommen hatten, den sie verlangten, neben Frauen zu haben, Fehlehe zu haben, eine weitere Situation. Das war keineswegs im Sinne Gottes ursprünglich, aber die Menschen wollten es. Und Gott zwingt uns nicht dazu, nicht zu sündigen. Er sagt uns, was Sünde ist, klar und deutlich, aber wir müssen eine Entscheidung treffen, ob wir ihm gehorchen wollen oder nicht. Darum, Vers 7, wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei, also nicht die drei, die vier, die fünf, die sieben, die zehn, die zwei werden ein Fleisch sein, und so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und wenn Gott eine solche Ehe zusammenfügt, sagt er hier, dann soll der Mensch sie nicht scheiden. Auch in Epheser Kapitel 5 wird klar und deutlich gesagt, dass eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden soll. Epheser 5, Vers 33, wo es heißt, Epheser 5 und Vers 33, darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau, nicht seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre oder respektiere den Mann. Also wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass der Mann die Frauen ehren soll oder lieb haben soll. Es geht um seine Frau. Und auch in Offenbarung 19, natürlich ist das eine symbolische Darstellung, aber schon interessant, denn es wird davon gesprochen, dass wenn Christus zurückkommt, er seine Braut heiraten wird. Offenbarung 19 und Vers 7, wo es heißt, Offenbarung 19 und Vers 7, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut, nicht seine Bräute, seine Braut hat sich bereitet. Es gibt nur eine Braut, eine zukünftige Frau, die Ehefrau von Jesus Christus. Alle diejenigen, die zu dem geistlichen Leib Jesu Christi gehören. Immer und immer wieder lesen wir davon, dass die Bibel eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau beschreibt. Und keine Vielehe, keine Polygamie. 1. Timotheus Kapitel 3. 1. Timotheus Kapitel 3. Hier wird auch etwas gesagt über Diakone und über Prediger. Wenn sie heiraten, es ist keine Vorschrift, dass ein Diakon, ein Prediger verheiratet sein muss, aber wenn sie heiraten, dann soll es nur eine Heirat sein zwischen ihm, dem Diakon, dem Prediger, und einer Frau. Wir lesen dies ganz klar und deutlich. 1. Timotheus Kapitel 3 und Vers 2. Ein Bischof, also ein Prediger, wie es besser heißen sollte, ein Pastor auch, soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau. Nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig und so weiter. Mann einer einzigen Frau. Das gleiche gilt für Diakone in Vers 12. Die Diakone aber sollen an jeder der Mann einer einzigen Frau sein und ihren Kindern ihrem eigenen Hause gut vorstehen. Also nicht, dass man jetzt ja ein Diakon sein kann, der mehrere Frauen hat. Nun, dann sagen einige, ja, aber das gilt ja nur für Diakone und Prediger. Nun gut, dann sind sie ein Mitglied, sagen wir einmal, und haben mehrere Frauen. Danach könnten sie nie ein Diakon werden. Danach könnten sie nie ein Prediger werden. Schauen Sie, die Problematik ist ja nun klar. Es geht darum, man soll lediglich der Mann einer einzigen Frau sein. Viel Ehe ist in keinster Weise von Gott gewünscht. Nun, wir wissen, dass einige im Alten Testament viel Ehen hatten. Also zum Beispiel Jakob, der hatte ja mehrere Frauen. Wenn man die Mägde mitzählt, die Nebenfrauen, wenn man das so sagen kann, da waren es 4 an der Zahl. Und da sind viele Sünden durch entstanden und hervorgebracht worden. Aber war das Leben von Jakob ein sehr glückliches Leben, ein sehr von Gott gesegnetes Leben? Nun, Jakob hatte auch sehr vieles unabhängig von der Vielehe getan, was in keinster Weise in Gottes Augen wohlgefällig war. Er hatte seinen Vater getäuscht, wurde selbst dann getäuscht. Aber schauen wir einmal, was Jakob selber sagt über sein Leben. 1. Mose 47. Und jetzt schauen wir uns wiederum den Wald an und nicht nur die Bäume. Es ist ein Gesamtbild wiederum. Und dieses Gesamtbild wird hier sehr treffend von Jakob beschrieben. In 1. Mose 47 und Vers 9. Jakob sprach zum Pharao, die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. Und sie reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Das war so die Zusammenfassung von Jakob im Hinblick auf sein Leben. Das hatte sehr viel Unglück gebracht. Und wir müssen uns immer wieder fragen, auch mit David hier, was wir jetzt bereits schon gesehen haben, was wir in den weiteren Predigten sehen werden. Es gab viel Unglück in Davids Leben und es gab Gründe. Nun, David war nicht für alles Unglück selbst verantwortlich, das keineswegs. Aber es gab schon Gründe, warum Gott diese Dinge zuließ. Weil David musste Lektionen lernen in seinem Leben. Und wir müssen alle Lektionen lernen in unserem Leben. Und wir müssen uns alle die Frage stellen, wenn Dinge so total schief laufen, woran liegt's? Kann es an uns liegen, individuell? Und wenn ja, was ist zu tun? Das sind alles wichtige Fragen. Es muss nicht an uns liegen. Wir leben in einer gottfeindlichen Gesellschaft, Zivilisation. Christus sagt, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, dann freut euch. Aber Petrus sagt auch, seht aber zu, dass es nicht um Ungerechtigkeit willen ist, dass ihr verfolgt werdet. Mit anderen Worten, dass ihr ungerecht seid und deshalb verfolgt werdet. Man muss sich diese Fragen stellen. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Menschliches Leid. Weshalb und wie lange noch? Und diese Broschüre, die zeigt Ihnen auch, an vielen, vielen Bibelstellen und an vielen, vielen Situationen, dass man sehr wohl teilhaben kann, Verantwortung haben kann für sein eigenes Leid. Natürlich auch, wie sieht es mit dem menschlichen Leid aus? Wer ist letztendlich verantwortlich dafür? Und wann wird dies ein Ende haben? Und das steht total im Zusammenhang mit dieser Broschüre, die ich eben bereits erwähnt habe, Engel, Dämonen und die geistige Welt. Denn letztendlich ist es Satan, der Fürst der Dämonen, der über diese Welt herrscht und der natürlich sehr viel für das Leid dieser Welt verantwortlich ist. In der nächsten Predigt werde ich weiter auf die Geschehnisse im Leben von David eingehen und dann natürlich auch zu einem der Höhepunkte seines Lebens kommen, einem sehr negativen Höhepunkt, nämlich seines Ehebruchs mit Bathsheba und seines darauf folgenden Mordes an dem Ehemann der Bathsheba. Also bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.